Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. September 1993.
Ja, noch gibt es ein Info am Freitag, allerdings nur ein Notinfo, diesmal zusammengestellt aus Beiträgen vom Morgenradio und Beiträgen, die sonst liegen geblieben wären, beziehungsweise schon mal für andere Infosendungen geplant waren. Da gibt es heute eben Folgendes, zwei Kurzmeldungen, eine zur Türkei und die andere.
Die andere wird ein kurzer Beitrag zur Situation der Roma in Föhringen sein und dazu ein Gespräch zwischen Innenminister Birzele, dem Ausländerbeauftragten des DGB Klose und einem Vertreter der evangelischen Landeskirche.
Dann gibt es einen längeren Beitrag, den wir vom Morgenradio gekriegt haben. Die Zahl der Flüchtlinge, die hierher durchkommen, nimmt nach der Abschaffung des Asylrechts ab. Eine erwünschte Nebenwirkung dieser Debatte, die hierzulande einen aggressiveren Rassismus verankerte. Zu den Flüchtlingszahlen befragte das Morgenradio den Vorsitzenden von Pro Asyl, Herbert Leuninger.
Tja, und dann gibt es noch was zur Hamburger Bürgerschaftswahl. Im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf mischen auch rechtsradikale Parteien mit, die ihre rassistische Propaganda über Postwurfsendungen und Fernsehwerbespot unter die Leute zu bringen versuchen. Über diese Form rechtsradikaler Wahlhilfe formiert sich zunehmend Widerstand in Rundfunkanstalten und Postbetrieben. Informationen hierzu von Vertretern der IG Medien und der Postgewerkschaft aus Hamburg.
Ja, drei längere Beiträge. Das heißt, dass in diesem Info viel Musik gespielt werden wird. Da müssen wir uns noch drüber klar werden, welche Musik dann kommen wird. Was euch natürlich auch die Gelegenheit geben sollte, anzurufen. Die Nummer ist bekannt, 31028. Journalisten und Journalistinnen in der Türkei leben gefährlich. Zum Beispiel auch der Korrespondent der sozialistischen Wochenzeitung Mukaddele, Kemal Uk, und er befindet sich seit gestern, dem 7.9. auf der Polizeistation in Erzincan unter Folter in Haft. Unter Folter nehmen wir an, dass es logisch ist, weil eben alle Leute, die in der Türkei auf Polizeistationen sind, erstmal irgendwelchen Foltermaßnahmen unterworfen werden. Wir haben eine Pressemitteilung darüber erhalten vom Informationszentrum für freie Völker und die schreiben hier weiter. Die Hintergründe, die zur Festnahme führten, sind folgende. Die türkische Regierung lässt seit Tagen an die Dorfschützer und Bewohner der umliegenden Dörfer der Stadt Erzincan Waffen verteilen. Kemal Uç befand sich zwecks Recherche über die staatlichen Maßnahmen vor Ort. Die Bewohner eines Dorfes, Zitat, nahmen ihn fest und brachten Kemal Uç zur Polizei nach Erzincan, wo er sich nach unseren Informationen immer noch befindet. Wir fürchten um sein Leben. Es besteht die Gefahr des Verschwindenlassens. Sie rufen dann auch auf, telefonisch bei der Polizei in Erzincan zu protestieren. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr anrufen. Wir geben euch dann die Telefonnummer, aber die jetzt hier so durchzugeben, wo niemand sie mitschreiben kann, macht wahrscheinlich eh wenig Sinn.
Am 6.9.93 fand ein Gespräch zwischen Innenminister Birzele, dem Ausländerbeauftragten des DGB Klose und dem Ausländerbeauftragten der baden-württembergischen evangelischen Landeskirche Weber statt. Darin erklärte der Innenminister, dass er keine Möglichkeit sehe, den Roma, die seit 4 Monaten gegen Abschiebung kämpfen, einen rechtlich gesicherten Status zu bieten. Das Einzige, was er den Roma anbieten könne, wäre eine nochmalige Prüfung der Akten der beteiligten Personen. Dies ist nichts anderes als eine Einzelfallprüfung und die faktische Aufforderung an die Roma, den Kampf aufzugeben. Einzelfallprüfung würde die Abschiebung der Roma bedeuten, da bisher noch kein Roma innerhalb des Asylverfahrens anerkannt wurde. Schon 1991 nach der Aktion in der Tübinger Stiftskirche war mit dem Versprechen der Einzelfallprüfung 80% der beteiligten Roma nach ca. 2 Monaten abgeschoben. Das Innenministerium behauptet, es gäbe keine rechtliche Möglichkeit, den Roma einen zumindest befristeten Abschiebestopp in Form einer Duldung zu gewähren. Dies ist schlichtweg falsch. Der Innenminister hat durchaus Möglichkeiten, es hängt allein von dem politischen Entscheidungswillen und von unserem politischen Druck ab. Die Möglichkeiten des Innenministers sind: Er kann eine Duldung für 6 Monate aussprechen ohne Zustimmung der Innenministerkonferenz. Dies geschieht nach § 4 des Ausländergesetzes, wo die Duldung unter anderem aus völkerrechtlichen Gründen ausgesprochen werden kann. Diese völkerrechtlichen Gründe sind bei den Roma gegeben. Eine solche Duldung würde für alle Roma in Baden-Württemberg gelten. Innenminister Bierzele sagt hierzu, dies könne er nicht machen, da sonst alle Roma aus den anderen Bundesländern nach Baden-Württemberg kommen würden. Dies ist ebenfalls ein vorgeschobenes Argument, denn kein Flüchtling kann sich rechtlich auf eine Entscheidung eines anderen Bundeslandes berufen. Sonst wäre ja auch eine solche Entscheidungskompetenz auf Länderebene völlig nutzlos. Eine andere Möglichkeit ist eine Anordnung des Innenministeriums zur Aussetzung der Abschiebung durch Überprüfung der aktuellen Abschiebehindernisgründe. Die Begründung dafür wären ebenfalls völkerrechtliche Hindernisse. Die an der Aktion beteiligten Roma haben mit ihrem Namen eine Petition beim Europaparlament in Straßburg eingelegt. Dieser faktische Abschiebestopp würde für alle an der Aktion beteiligten Roma gelten. Das Innenministerium hat gedroht, sobald sich die Roma vom Kandelbeck in Föhrenbach wegbewegen, Personenkontrollen durchzuführen. Dies würde für viele sofortige Abschiebung bedeuten. Die Aktion der Roma soll also gewaltsam beendet werden. Diese Drohung ist sehr ernst zu nehmen. Deswegen ist es nun absolut notwendig, alles Mögliche in Bewegung zu setzen, um auf das Innenministerium einzuwirken, den rechtlichen Spielraum auszuschöpfen. Für alle Unterstützerinnen, die den Kampf der Roma für ein Bleiberecht unterstützen und mittragen wollen, findet morgen am Donnerstag um 20.30 Uhr im Strandcafé ein Treffen statt.
Neighborhood. Make yourself at home now. Get yourself a drink. You don't mind if I call you pig. Alright, I'm just gonna pull out my little white dick here so you can suck it. Oh, Peter, you get me so, so high. Oh, just you and me like little white snowballs. Assholes! Assholes! Assholes in the CIA! Assholes in the KGB! Assholes in the NRA! Assholes in the USA! Assholes! Ah, yeah, yeah. Assholes everywhere. I know you know them all, but just call them assholes. Yeah, assholes. Yeah, assholes. Assholes. Why? Assholes. No, assholes. Assholes. Here we go.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. September 1993.
Die Bundesregierung meldete gestern erste Erfolge ihrer Abschottungspolitik im Lichte des neuen Asylrechts. Nach der Statistik für den August dieses Jahres gab es nur noch 14.521 Asylbewerber und Bewerberinnen. Damit sind die Zahlen prozentual berechnet um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Über die Gründe des Rückgangs hüllte sich das Bundesinnenministerium gestern jedoch in Schweigen. Ob die neuen Asylvorschriften für den Rückgang verantwortlich seien, wollte man in Bonn noch nicht endgültig bewerten. Am Telefon habe ich nun Herbert Leuninger, Pressesprecher von Pro Asyl in Frankfurt. Hallo. Worin liegt denn Ihrer Meinung nach der deutliche Rückgang der Bewerbungszahlen im letzten Monat begründet?
In der Drittstaatenregelung, das heißt in der gesetzlichen Vorgabe, dass Flüchtlinge, die über den Landweg in die Bundesrepublik einreisen, gar keinen Anspruch mehr haben auf ein Asylverfahren, sondern im Prinzip sofort an der Grenze oder im Land zurückgeschickt werden.
Nun wurde ja auch von anderen Stellen gesagt, dass ein Teil des Rückgangs dadurch hervorgerufen wurde, dass die Bundesregierung den Flüchtlingen aus Ex-Jugoslawien nahegelegt hatte, ihre Asylanträge zurückzunehmen und sich stattdessen auf einen Deal zu einigen, das heißt auf ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht hier in der Bundesrepublik zu hoffen. Ist das auch ein Grund dafür, dass die Zahlen jetzt bereinigt wurden im August?
Nein, ich denke, dass das keine sehr große Rolle gespielt hat. Vielmehr doch die Tatsache, dass die Länder um die Bundesrepublik herum, vor allem in Osteuropa, selbst schon darauf achten, dass keine Flüchtlinge mehr durchreisen können in die Bundesrepublik, weil sie ja durch die Rücknahmeabkommen dann verpflichtet sind, vor allem Polen, die Flüchtlinge zurückzunehmen. Das heißt, gerade Polen will verhindern, dass Flüchtlinge überhaupt das Staatsgebiet dieses Landes betreten, weil sie dann in die Bundesrepublik einreisen könnten, von dort aber sofort zurückgeschickt werden.
Das heißt, die umstrittene Drittstaatenregelung im Rahmen der Reform bzw. der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl hat sich hier bewährt.
Wenn sie bewährt aus unserer Sicht in Anführungszeichen setzen, kann man das so sagen. Für uns ist damit aber die Gefahr verbunden, dass der internationale Rechtsschutz für Flüchtlinge zusammenbricht, wenn Flüchtlinge praktisch keine Chance mehr haben, ein Land zu erreichen, in dem sie sicher vor Verfolgung sind. Und so weitet sich ja die Abschottungszone in Europa immer mehr aus, bis hin in die Ukraine, Weißrussland und Rumänien und Bulgarien.
Ist nicht ein Grund für den Rückgang der Zahlen auch, dass viele Asylbewerber jetzt illegal in die Bundesrepublik einreisen und dadurch in den Statistiken gar nicht mehr auftauchen?
Wir rechnen damit, dass nach einer gewissen Übergangszeit die Menschen nach wie vor auch in die Bundesrepublik flüchten werden und in irgendeiner Weise versuchen, auch ohne einen legalen Status dort zu leben. Das heißt, die Zahl der nicht legalen Flüchtlinge wird sich erhöhen und die Zahl der offiziellen Antragsteller wird sich rapide vermindern.
Das heißt, auch in den nächsten Monaten ist mit einem Rückgang der Bewerbungszahlen zumindest in den offiziellen Statistiken zu rechnen?
Vermutlich mit einem noch stärkeren Rückgang als bisher.
Nun haben ja Pro-Asyl und andere Asylgruppen vorhergesagt, dass der sogenannte Einwanderungsdruck durch die Neuregelung im Asylrecht nicht nachlassen wird. Ihren Ausführungen zufolge sind sie ja nun eigentlich widerlegt worden.
Der Einwanderungsdruck, wenn Sie so sagen, selbstverständlich wird nicht zurückgehen. Nur der offizielle Charakter, der wird, und das kann man nach außen hin dann kundtun, nicht mehr die Rolle spielen wie bisher. Vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass Flüchtlinge, die offiziell einen Antrag gestellt haben, auch untergebracht werden müssen. Dies wird dann in der Zukunft nicht mehr von den Behörden aus erforderlich sein, aber dazu führen, dass Flüchtlinge unter noch erbärmlicheren Umständen als bisher in Deutschland zu leben versuchen, bei Angehörigen, bei Freunden oder bei anderen Menschen, die sie aufnehmen.
Wie bewerten Sie denn in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass in Bayern und in anderen Bundesländern jetzt die Kommunen beginnen, die Einrichtungen zu schließen, das heißt die Einrichtungen, die früher für Asylbewerber eingerichtet wurden?
Das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Kommunen und die Länder bereits entlastet fühlen. Wir denken aber daran und haben den Blick gerichtet auf Bosnien-Herzegowina, dass die Bundesrepublik sich vielleicht in den nächsten Monaten darauf einstellen sollte, in verstärktem Umfang unter humanitären Gesichtspunkten Flüchtlinge aus diesen Kriegs- und Krisengebieten, vor allem auch des Balkan, aufzunehmen, sodass wir eigentlich den Behörden nahelegen sollten, wenn sie vernünftig sind, nicht einfach Kapazitäten wieder aufzugeben oder brachliegen zu lassen.
Gut, vielen Dank für die Informationen soweit. Dankeschön.
Is a hemp plant and it's used for many other things than just smoking. The nature of hemp produces four times as much paper as the nature of trees.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. September 1993.
In Hamburg tobt Wahlkampf. Am 19. September wird dort eine neue Bürgerschaft gewählt. Mit von der Partie sind auch die REPS, die DVU und die eher unbekannte rechtsradikale Nationale Liste. Und es sieht ganz danach aus, als ob zumindest eine von ihnen die 5%-Hürde überspringen würde. Gegen die Wahlzulassung rechtsradikaler Parteien gab es zwar massive Proteste, doch es fehlte die juristische Handhabe, sie von der Wahl auszuschließen. Die sogenannten demokratischen Spielregeln des Wahlmodus fallen nun den Herrschenden selber zur Last, wenn sie Diäten und Parlamentssitze mit Neofaschisten teilen müssen, auch wenn die Rechten fordern, was sie selbst gern umsetzen würden. Etwa die Räumung der Hafenstraße, Kampf der Rauschgiftmafia, Ausländerbegrenzung, Scheinasylanten ausweisen, um nur einige Parolen der DVU zu nennen, die wortgleich von der Hamburger CDU oder SPD vertreten werden.
Der Wahlkampf der Rechtsradikalen läuft auch in Hamburg. Über Wahlwerbespots in Rundfunk und Fernsehen und Postwurfsendungen. Eine mediale Propaganda, die der Hamburger Bevölkerung und den Menschen, die zu ihrer Verbreitung verpflichtet werden, zunehmend stinkt. Beschäftigte in Rundfunkanstalten und Postbetrieben wollen sich nicht länger als Handlanger rechtsradikaler Propaganda missbrauchen lassen.
So weigerte sich bereits bei der Hamburg-Wahl vor 2 Jahren eine Redaktionsassistentin des NDR an der Ausstrahlung rassistischer Wahlwerbespots mitzuarbeiten. Und auch im Vorfeld der diesjährigen Hamburg-Wahl hagelte es Proteste. Günter Metzinger, Landesbezirksvorsitzender der IG Medien im Landesbezirk Nord, berichtet gegenüber Radio Dreieckland von verschiedenen Initiativen der Rundfunkbeschäftigten, die sich nicht nur gegen rechtsradikale Wahlwerbespots wenden, sondern die Abschaffung der Sendepflicht für Werbespots aller Parteien fordern.
Aber bereits bei der letzten Bürgerschaftswahl das Problem aufgetaucht ist, dass weite Bevölkerungsmehrheiten sich ergeben, die sich eigentlich gegen Wahlwerbung von rechtsradikalen und rechtsextremistischen Parteien wenden und dabei in die Diskussion gekommen ist, dass generell eigentlich keine Wahlwerbung bei Rundfunk und Fernsehen für die Parteien gemacht werden sollte, um dieses zu verhindern. Und wir haben konkret ein Mitglied bei der letzten Bürgerschaftswahl gehabt, die sich geweigert hat, bestimmte Bänder aufzulegen für eine dieser rechtsradikalen Parteien. Und sie ist deswegen abgemahnt worden und bisher in 2 Instanzen erfolglos hat sie geklagt gegen diese Abmahnung und bisher ist ihr das verwehrt worden durch die Arbeitsgerichte. Das hat dazu geführt, dass inzwischen beim Norddeutschen Rundfunk mit unserer Unterstützung 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschrieben haben, dass sie nicht an solchen Wahlsendungen beteiligt sein wollen. Wir müssen sagen, dass auch der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Herr Plog, im Prinzip auf unserer Linie ist, denn er befürwortet auch, dass der Staatsvertrag geändert wird und Wahlwerbung generell nicht mehr den öffentlich-rechtlichen, aber auch den privaten Sendern auferlegt werden kann. Und da gibt es allerdings einen Dissens. Die Mehrheit der demokratischen Parteien sehen da wohl ganz offensichtlich auch ein wenig ihre Möglichkeiten, sich selbst darzustellen, entgleiten und sind bisher gegen eine Änderung des Staatsvertrages.
Der genannte Rundfunkstaatsvertrag sieht vor, dass Vorwahlen allen antretenden Parteien angemessene Sendezeiten zustehen. Und dieses Recht wollen sich die sogenannten demokratischen Parteien nicht nehmen lassen. Garantiert ihnen doch die bestehende Regelung eine hervorragende Propagandaplattform, eine preisgünstige, zumal da für die ausgestrahlten Werbespots nur die Selbstkosten der Sender in Höhe von 30-50% der normalen Werbespotpreise zu bezahlen sind. Die Forderung nach Abschaffung der dümmlichen Wahlwerbespots hatte bislang wenig Erfolg, denn bisher sind alle Spots ausgestrahlt worden. Wenig Erfolg haben bislang auch die Antifaschistinnen der Hamburger Post. Auch dort wurde der Widerstand gegen die Zustellung brauner Wurfsendungen zunehmend massiver, sodass die dortige Postgewerkschaft sich zum Handeln gezwungen sah. Rolf Meyer, Vorsitzender des DBG-Bezirkes Hamburg, berichtet.
Wir haben, als die erste Wurfsendung
hier für Hamburg aufgeliefert wurde, sogleich feststellen müssen, dass die Zusteller sich gegen die Verteilung der Wurfsendung wehrten. Sie haben uns angerufen und zum Ausdruck gebracht, wie ist es, dürfen wir nicht die Verteilung verweigern und so weiter. Dass wir als Postgewerkschaft gegen die Verteilung der Wurfsendungen von rechtsradikalen Parteien sind, versteht sich von selbst. Wir haben das zum Anlass genommen, um dann auch öffentlich durch einen Aufruf, der auch unterstützt wurde von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, zu fordern, dass die postalischen Annahmevorschriften dann geändert werden, nämlich mit dem Ziel, dass die Post die Annahme und Verteilung solcher Sendungen verweigern kann.
Können Sie mal bitte präzisieren, was Sie jetzt unter solchen Sendungen verstehen? Also welche Art von Sendungen wären das genau? Wie kann man das konkret festmachen?
Ja, uns haben damals die Wurfsendungen der DVU und auch der REPS vorgelegen. Wir haben sie bekommen, weil sie ohnehin auch der Post zur Genehmigung vorher vorgelegt werden mussten. Die Post behält sich in solchen Fällen vor, eben zu prüfen, ob derartige Wurfsendungen gegen geltende Strafgesetze verstoßen. Zum Beispiel, ob sie volksverhetzend sind oder nicht. In dieser Weise haben wir sie erhalten und nach unserer Meinung war der Inhalt ausländerfeindlich. Aber die Prüfung bei der Bundespost hat ergeben, dass dies alles noch im Rahmen der Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz erlaubt ist und dass man keine rechtliche Handhabe habe, diese Wurfsendungen abzulehnen. Insofern ist das natürlich eine Bewertungsfrage. Die Post hat allerdings dann auch gesagt, okay, sie versteht auch den Protest der Zusteller und sie hat dann auf unser Drängen hin auch eine eigene Wurfsendung gefertigt, den Zustellern mitgegeben, die diese in die Kästen der Briefkästen der Empfänger werfen durften, worin in etwa stand, dass auch die Deutsche Bundespost sich keineswegs mit dem Inhalt identifiziert und so weiter, aber dass sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Verteilung verpflichtet sei.
Postbeschäftigte und Rundfunkangestellte, die sich gegen rassistische Propaganda wehren, sind in der gleichen Situation. Ihnen wird mit Abmahnung, Disziplinarverfahren oder gar Kündigung gedroht. Eine Drohung, die ihre Wirkung in der Regel nicht verfehlt. Zumal dann, wenn die Gewerkschaft nur halbherzig hinter ihnen steht. Die Gewerkschaft bietet lediglich Rechtsschutz im Kündigungsfall und ist stolz, ein Recht auf Gewissensfreiheit für ihre Mitglieder durchgesetzt zu haben. Ansonsten setzen sie, wen überrascht es, auf die staatlichen Instanzen und den Rechtsweg. Also die Änderung der postalischen Annahmevorschrift bzw. des Rundfunkstaatsvertrages. Das Recht auf Gewissensfreiheit ist jedoch nach Ansicht von Günter Metzinger von den IG Medien kaum eine Lösung des Problems.
Dazu muss ich allerdings sagen, hat der NDR-Intendant zumindest ein versöhnendes Signal gegeben in der Form, dass diejenigen, die das aus Gewissensgründen nicht machen können, sich mit ihren Vorgesetzten reden sollen, sodass möglicherweise dann andere eingesetzt werden, die diese Probleme nicht haben, was natürlich das Grundproblem überhaupt nicht löst, sondern nur auf andere verschiebt.
Bleibt also zu hoffen, dass der Druck der Belegschaftsbasis und der Öffentlichkeit auf Gewerkschaften und Arbeitgeber weiter anhält.
Gegen rechtsradikale Werbespots hilft noch immer der Druck auf den Ausschaltknopf des Fernsehers und gegen Wurfsendungen empfiehlt sich die Rücksendung mit der Aufschrift Annahme verweigert, Porto zahlt Empfänger.
Tja, wir haben unsere Wortbeiträge beendet. Das heißt, das Info wird jetzt die nächsten 25 Minuten lang aus Musik bestehen müssen. Vielleicht mixen wir noch ein paar Veranstaltungshinweise, zum Beispiel auf das Greta-Hoffest, die hier als Spots rumliegen, dazwischen. Aber ansonsten gibt's Musik. Von mir gibt's Musik von Cypress Hill. Und was wird's von dir geben?
Ja, ich würde was von Vibers spielen, was recht alt ist. Und Savage Republic wahrscheinlich noch so. Wir werden sehen.
Was war das vorhin?
Ja, das vorhin waren die Beef Eaters, wie das Stück heißt, weiß ich allerdings auch nicht.
Ja. Okay, also bis 5 vor, bis wir zu den Veranstaltungshinweisen kommen. Musik.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. September 1993.
It's made from higher than wire. Apart again. feelings exposed. I got a taste in my mouth as desperation takes hold. Is it something so good? I just can't work anymore.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. September 1993.
Sound of ring. back in my room now. Boil up some fear. I'm gonna eat me a mountain, a mountain of pills. I ain't got no revolution, but I can fucking age it.
Am 11. September gibt es auf dem Kreta-Gelände ein Fest unter dem Motto Gegen das Vergessen. Damit soll an den Mord an Kerstin im vergangenen Januar erinnert werden.
Am 22. Januar des Jahres wurde Kerstin durch eine Paketbombe getötet. Bis heute ist es völlig unklar, wer der Mörder ist. Teilen der Medien lag lediglich daran, möglichst als Erster eine Sensationsstory gleich welchen Inhalts daraus zu machen. Dies lief den Bullen der sogenannten Sonderkommission von LKA und Staatsschutz bestens rein. völlig fehlerhafte Spurensicherung, Ablehnung von Nachforschungen bei Neonazis, Versuche, Teile linker Strukturen zu durchleuchten, Verharmlosungen und Verschleierungen waren keine Pannen und keine Ermittlungslücken. Das hat System. Die derzeitige Präsentation von Kerstins Ex-Freund als Täter diente nur der Beruhigung und der Wiederherstellung der Normalität. Das halten wir für verantwortungslos.
Wir finden überhaupt nicht, dass es etwas zu feiern gibt. Ganz im Gegenteil. Doch Feste sind für uns die einzige Möglichkeit, an Geld heranzukommen. Und das brauchen wir dringend, um die entstandenen Kosten für Anwälte und Öffentlichkeitsarbeit abzudecken. Es gibt Livebands, unter anderem Scraps aus Lille, Artistik, Filme, Dias, antipädagogischen Sport, Disco und natürlich reichlich Essen, Trinken und Infos. Also kommt alle am Samstag, 11. September ab 17 Uhr
aufs Greta-Gelände in der Adlerstraße 12 in Freiburg.
Veranstaltungshinweise noch. Und zwar bringen wir erstmal den Hinweis auf das kommunale Kinoprogramm. Heute Abend kommt um 22.30 Uhr ein Film in der Majakowski-Trilogie, gedreht von Gianni Toti, der auch nach dem Videoforum noch einige kleine Filme hier im kommunalen Kino laufen hat. Die schreiben in der Ankündigung des 83 Minuten langen Films, der in der Originalfassung gezeigt wird: Wieder dient altes Film- und Bildmaterial als Grundlage für den dritten Teil der Majakowski-Trilogie. Mit digitaler Manipulation erschafft Toti einen Opus der Assoziation, ein Musik-Text-Video-Collage. Ja, das wäre es 22.30 Uhr im kommunalen Kino in der Orachstraße, heute Abend, am Mittwochabend.
Ja, und dann findet noch in der Turnseeschule ein Informationsabend zum Thema Schwangerschaftsabbruch, Neuregelung und Praxis statt. Da werden unter anderem sprechen Rita Grieshaber, Stadträtin von den Grünen, dann Barbara Jochheim, Rechtsanwältin, und eine Ärztin, Sibylle Gauss von Pro Familia. Ja.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. September 1993.
Ja, aufgerufen worden ist heute Abend noch dazu ins Jazzhaus zu gehen, wo diese Sendung Na und, also eine TV-Sendung des Südwestfunks zum Thema Schöne neue Welt, Idealisten und Weltverbesserer, wohl live gesendet wird. Dabei sind Wolfgang Diedecken, Wiglaf Droste, Hazel O'Connor, Leute von Greenpeace, etliche Schüler. ein Kabarettist, der Matthias Deutschland heißt. Das kann wohl nicht stimmen. Wahrscheinlich handelt es sich um diesen Matthias Deutschmann, der ein Volk bekannter ist. Und also anscheinend haben die Leute vom IOZ auch dazu aufgerufen, dorthin zu gehen. Vielleicht haben die dort auch was zu sagen. Also wenn ihr die IOZ irgendwie unterstützt, vielleicht noch die Gelegenheit, heute Abend um 21 Uhr im Jazzhaus zu sein.
Ja, und dann gibt es noch im Forum Südliches Afrika um 20 Uhr in der Kaplerstraße 21 eine Veranstaltung oder einen Abend. Da werden vier Südafrikanerinnen über ihren Kampf gegen die Apartheid berichten. Mehr steht da nicht.
Sag nochmal, wo das ist.
Das ist in der Kaplerstraße 21, Forum Südliches Afrika. Ja, und dann noch die Themen vom Donnerstagsinfo. Da ist zuerst mal was über Kuba. Ist Kuba die neue Insel für die abgewrackten Metropolenlinken, die dort ihre politisch verbrämten touristischen Unternehmungen vollführen möchten? Kann sich Kuba im Meer der Unseligen noch länger behaupten, wenn ihnen von allen Seiten Embargo und Sanktionen entgegenbläst? Diese und andere Fragen werden im Mittelpunkt einer Veranstaltung stehen, die am nächsten Montag in Freiburg in der Habsburger Fabrik veranstaltet wird. Dazu gibt es ein Vorab-Interview mit eingeladenen Referenten. Horst Ebert Groß aus Hamburg. Ja, und das war's zu dem Thema.
Dann kündigt das Donnerstagsinfo ein weiteres Thema an. Die Landesregierung Baden-Württemberg erklärte vor wenigen Tagen, dass sie ein weiteres Problem, das mit Flüchtlingen zu tun hat, schnellstens loswerden will. Bis zum 30.09. sollen Flüchtlinge aus Kroatien das Land verlassen, was teils auf Verständnis stößt, teils auf große Verunsicherung bei den Betroffenen. Denn wer heute einen kroatischen Pass besitzt, muss nicht unbedingt aus einem befriedeten Gebiet stammen. Wir sind der Sache nachgegangen und haben mit dem Caritas-Verband ein Interview vorbereitet, in dem die Situation beleuchtet wird.
Chile, vor 20 Jahren wird die demokratisch gewählte Allende-Regierung weggeputscht. Noch heute halten sich die Putscher mit ihrer militärischen Deckung fest im Land. Und noch heute suchen die Angehörigen der Verschwundenen nach ihren Vermissten.
Und ein viertes Thema könnt ihr auch schon für morgen um 18 Uhr ankündigen. Eventuell ein paar Eindrücke von einem Besuch bei Stefan Waldberg, Mitarbeiter von Radio Dreieckland, der immer noch in der Türkei im Knast sitzt und dessen Freilassung nach wie vor nicht erreicht worden ist. Gut, das waren das, was wir für Info zu sagen hatten. Die Sendung haben gemacht der Egon
und der Klaus.
Das war das
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.